NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Seit Mittwoch gilt eine neue Richtlinie der EU. Israelische Produkte aus den besetzten Palästinensergebieten müssen künftig als solche gekennzeichnet werden. Betroffen sind etwa Obst und Gemüse aus dem Westjordanland, Kosmetikprodukte vom Toten Meer und Wein von den Golanhöhen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte auf Anfrage unserer Redaktion:
Dies ist eine Entscheidung, die für mich schwer nachvollziehbar ist. Es ist doch bemerkenswert, dass es weltweit mehr als 200 umstrittene Gebiete gibt. Zum Beispiel haben sie Tibet und plötzlich lediglich in einem jüdischen Staat ein anderer Maßstab angelegt wird und hier eine Kennzeichnung erfolgen soll.
Soweit Josef Schuster zur Kennzeichnungspflicht für Produkte aus den besetzten Palästinensergebieten. Am kommenden Sonntag ist Mitzwa Day. Bäume werden gepflanzt, Obdachlose bekocht, Parks von Müll befreit. 1995 entstand in den USA, genauer gesagt in Kalifornien, die Idee eines Mitzwa Days, eines jüdischen Tages der guten Tat. Im vergangenen Jahr beteiligten sich bereits 37.000 Menschen in 20 Staaten weltweit an den Aktionen. Darunter viele Deutsche, denn 2012 war der Funke auch hierher übergesprungen. In 30 deutschen Städten gab es mehr als 120 soziale Aktionen, von Flensburg bis Lörrach und von Leipzig bis Kaiserslautern. Hanna Danell koordiniert die Projekte im Auftrag des Zentralrats der Juden in Deutschland. Frau Danell, die Idee eines solchen Tages der guten Tat scheint ziemlich erfolgreich zu sein. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wirklich jeder mitmachen kann. Unser Motto ist: Spende deine Zeit, nicht dein Geld. Und man macht was Sinnvolles. Ja, es soll eine echte Hilfe für andere Menschen sein. Man ist in der Gemeinschaft und es ist rundum jüdisch. Ja, es werden jüdische Werte direkt gelebt. Es ist rundum positiv.
Am kommenden Sonntag ist wieder Mitzwa Day. Wächst er auch bei uns? Wird es in Deutschland in diesem Jahr mehr Aktionen geben als im vergangenen Jahr?
Der Mitzwa Day ist tatsächlich jetzt im dritten Jahr etabliert und er wächst erfreulicherweise. Und wir merken, dass die Aktionen auch größer werden in sich, ja. Und wir haben auch mehr Städte und mehr Gemeinden, erfreulicherweise gerade in kleinen Gemeinden und Gemeinden in neuen Bundesländern. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung.
Viele sagen, ein Tag der guten Tat, das klingt irgendwie albern. Welche Langzeitwirkungen beobachten Sie? Gibt es die?
Wir haben erfreulicherweise Gemeinden, wo sich aufgrund des Mitzwa Days dann Bikur Cholim-Gruppen gegründet haben.
Was ist das?
Also die Krankenbesuche machen und ältere Mitglieder besuchen und Projekte mit Schwerstbehinderten. Da ist zum Beispiel eins in Wiesbaden. Das hat so viel Spaß gemacht den jugendlichen jüdischen Gemeindemitgliedern, dass sie jetzt regelmäßig sich mit der Lebenshilfe treffen und da einen gemeinsamen Spielenachmittag machen. Wir hatten ja schon eine erste Aktion am vergangenen Sonntag in einer Flüchtlingseinrichtung in Berlin-Wilmersdorf mit 60 Freiwilligen von der Synagoge Frenkelufer. Und das hat denen so gut gefallen, dass die Einrichtung schon gefragt hat, ob wir nicht Weihnachten wiederkommen könnten. Warum Weihnachten? Weil da natürlich sehr viele christliche Freiwillige ausfallen und ob man die nicht ersetzen kann. Und wir haben natürlich sofort alle Ja geschrien. Das machen wir. Weihnachten in Wilmersdorf.
Meine nächste Frage haben Sie schon ein bisschen beantwortet. In diesem Jahr soll es schwerpunktmäßig um die Hilfe für Flüchtlinge gehen. Was ist geplant? Also Besuche in Flüchtlingsheimen?
Ja, das hat sich schnell herausgebildet, dass natürlich dieses Jahr viele was für Flüchtlinge oder mit Flüchtlingen machen wollten. Die Gemeinden hatten tolle Ideen. Ich möchte mal Bielefeld nennen, die eine Großbäckerei als Kooperationspartner gewinnen konnte und die mit Kindern dorthin gehen wird und backt.
Frau Danell, in Flüchtlingsheime kommt man doch nicht so einfach rein. Wird das auf höherer Ebene vorbereitet und abgesprochen?
Nein, die Gemeinden und Gruppen machen das tatsächlich selbst und die Erfahrungen sind größtenteils positiv. Wenn dann die Leute verstanden haben, was der Mitzwa Day ist und dass es eine jüdische Gruppe ist, haben wir doch sehr häufig Rückmeldungen, dass sie mit offenen Armen begrüßt wurden.
Eine große Rolle spielt bei Mitzwa Day die Idee der gemeinsamen Arbeit mit anderen Religionsgemeinschaften, also vor allem mit Christen und Muslimen, dass man also Projekte wirklich zusammen macht. Inwieweit gelingt das schon?
Wir haben manche Gemeinden, wo das schon auch im ersten Jahr gut funktioniert hat. Aber wir sehen, dass es tatsächlich erfreulicherweise zunimmt. Ich möchte nochmal das Projekt des Frenkelufers nennen. Die haben zusammen mit einer Berlin-Neuköllner Einrichtung, Morus 14, dieses Projekt in der Flüchtlingseinrichtung in Wilmersdorf gestaltet. Und das waren vor allem muslimische Kinder. Und es war toll, dann auch Mädchen zu sehen, mit Kopftuch und unseren Mitzvah-Day-Shirts, die also da das Programm mitgestaltet haben.
Wieso gibt es in manchen Städten wie Frankfurt am Main zum Beispiel 15 Projekte oder in Köln 9 und in Hamburg gibt es gerade mal eines, eine Aktion auf einem Friedhof, der entkrautet wird?
So ein Tag wie Mitzvah Day, das liegt natürlich wirklich an Menschen, die Spaß und Möglichkeiten haben, sowas zu organisieren. Und in manchen Städten muss es halt noch ein bisschen mehr wachsen, wobei ich auch darauf hinweisen möchte, dass auch in Norddeutschland sehr viel läuft.
Also Pinneberg macht
Flüchtlingsaktionen. Pinneberg zum Beispiel. Wichtig ist uns, dass es Aktionen gibt in dieser Richtung. Und wenn es nicht an dem Tag stattfindet, ist es auch gut. Aber wie gesagt, an dem Tag, das hat einfach sehr viel Power und es gibt einen tollen Gemeinschaftsgeist.
Hanna Danell koordiniert seitens des Zentralrats der Juden am kommenden Sonntag den Mitzvah Day, den jüdischen Tag der guten Tat in Deutschland. Wir berichten gleich von einer Podiumsdiskussion über Luther und die Juden, zu der NDR Kultur und die evangelische Nordkirche gestern in Hamburg einluden. Im Anschluss wird Rabbiner Daniel Alter aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Das Reformationsgedenken 2017 bietet nach Einschätzung des Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, eine große Chance, verbindend zu wirken in der Ökumene und im Verhältnis zu den Juden in Deutschland. In einer Rede vor der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßte Schuster, dass das Kirchenparlament sich mit dem Antisemitismus Martin Luthers befasse. In einer Erklärung, die am Mittwoch zum Abschluss der Jahrestagung des Kirchenparlaments in Bremen verabschiedet wurde, heißt es: Die Tatsache, dass die judenfeindlichen Ratschläge des späten Luther für den nationalsozialistischen Antisemitismus in Anspruch genommen wurden, stelle weiterhin eine Belastung für die evangelische Kirche dar. Zum Thema Judenmission will die EKD ihre Haltung bis 2017 klären. Gemeinsam mit Vertretern der jüdischen Gemeinde hat Bundespräsident Joachim Gauck am Montag im brandenburgischen Oranienburg an die Judenpogrome vom 9. November 1938 erinnert. Gauck legte am Denkmal für ein im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Bethaus einen Kranz nieder. Er sei nach Oranienburg gekommen, weil es dort eine relativ junge jüdische Gemeinde gebe, erklärte der Bundespräsident nach der Feier. In Dresden haben am Montagabend rund 6000 Menschen gegen die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung demonstriert. Auch mehrere Mitglieder der Landesregierung reihten sich ein. Mit Blick auf die Erinnerung an die Pogrome vom 9. November 1938 hatten mehr als 80.000 Menschen in einer Online-Petition ein Verbot oder eine örtliche Verlegung der Pegida-Kundgebung verlangt. Die Stadt Dresden sah dafür jedoch keine rechtliche Handhabe. Die Stadt München scheiterte vor Gericht mit dem Versuch, eine Pegida-Demonstration am 9. November zu verbieten. Nach einer Hasspredigt in einer Moschee in Berlin-Kreuzberg ist ein Imam zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt worden. Der 47-Jährige sei der Volksverhetzung schuldig, befand ein Amtsgericht. In einem Freitagsgebet im Juli 2014 habe er sich in drastischen Worten gegen Juden geäußert. Damit habe er den von der Verfassung gesetzten Rahmen der Religions- und Meinungsfreiheit überschritten. Sinngemäß soll der Imam im Gebet geäußert haben, Allah möge die zionistischen Juden töten. Soweit die Meldungen.
Zu den problematischen Seiten des Reformators Martin Luther zählt vor allem sein Verhältnis zum Judentum. In seinem Text, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, aus dem Jahr 1523, sprach er sich noch für die Duldung der Juden aus. 20 Jahre später verfasste der alternde Luther seine berüchtigte Hetzschrift von den Juden und ihren Lügen. Welche Wurzeln und welche Folgen hatte Luthers Antisemitismus? Über diese Fragen diskutierten gestern auf Einladung von NDR Kultur und der Nordkirche der jüdische Publizist Micha Brumlik und die beiden evangelischen Kirchenhistoriker Dorothea Wendeburg und Thomas Kaufmann. Jan Ehlert hat zugehört.
Es sind entsetzliche, furchtbare Ratschläge, die Martin Luther niederschrieb. Aufrufe zu Gewalt und Mord an den Juden, die viele im Publikum in dieser Deutlichkeit nicht erwartet hatten.
Verbrenne ihre Synagogen, zwinge sie zur Arbeit und gehe mit ihnen nach aller Unbarmherzigkeit um, wie Moses in der Wüste tat, der 3000 totschlug, dass nicht der ganze Haufe verderben musste.
Also das hat mich richtig gegruselt, das zu hören.
Diese sehr dunkle Seite von Luther. Und das hat uns sehr erschüttert. Und ich bin erschrocken, dass ich 65 Jahre alt werden musste, bis ich damit konfrontiert wurde.
Der jüdische Publizist Micha Brumlik ging sogar noch weiter. Wenn Luther solche Texte geschrieben habe, dann sei es nicht überraschend, dass Nationalsozialisten wie der Herausgeber des antisemitischen Hetzblatts, der Stürmer Julius Streicher, sich auf ihn als Vorbild berufen hätten.
Julius Streicher hat vor dem Nürnberger Tribunal gesagt, wenn anstatt meiner Dr. Martin Luther hier stünde, müsste er angeklagt werden. Und das ist insofern richtig, als Martin Luther in seiner Schrift von 1543 von den Juden und ihren Lügen in der Tat bis auf die Vergasung alles gefordert hat, was die Nationalsozialisten schließlich exekutiert haben.
Dass Luther ein glühender Antisemit war, das bestätigte auch der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Dennoch, der Vergleich mit Streicher ging ihm dann doch zu weit.
Sie werden es mir nicht übel nehmen, Herr Brumlik, aber ich kann einen infamen, kriminellen Antisemiten nicht als letztgültigen Luther-Interpreten akzeptieren.
Luther müsse man im Kontext seiner Zeit sehen, so Kaufmann. Im 16. Jahrhundert seien Vorurteile gegen Juden weit verbreitet gewesen. Das solle Luther nicht entschuldigen, aber
er ist hineingewachsen in eine von Ressentiments geprägte Welt, von der er sich nicht lösen konnte, auf die er sich partiell immer wieder bezog, in die er auch sozusagen verstrickt war.
Auch Kaufmanns Kollegin Dorothea Wendeburg warb dafür, den ganzen Luther in den Blick zu nehmen. Die Hetzschriften seien widerwärtig. Sie seien aber nur ein Teil seiner Persönlichkeit.
Wie soll es denn auch anders gehen?
Ja, klar.
Bei einem Oeuvre, das so groß ist, so viel enthält, so viel Widersprüchliches auch enthält. Wenn man sich dazu verhalten kann, kann man es nur selektiv tun.
Und das taten die Podiumsteilnehmer dann auch, zeigten ein kritisches, aber differenziertes Bild Luthers und suchten nach historischen und persönlichen Ursachen für seinen Antisemitismus, den man aber bei aller Differenziertheit nie ganz ausblenden dürfe, betonte Dorothea Wendeburg. Die Formulierungen der evangelischen Kirche, die sich mit Blick auf das anstehende Reformationsjubiläum von diesen Texten distanzierten, griffen daher zu kurz.
Was ich viel zu schwach finde, ist, wenn es an einer Stelle heißt, Luthers Schmähungen gegen Juden stehen nach unserem heutigen Verständnis im Widerspruch zum Glauben an Gott. Das ist nicht nur nach unserem heutigen Verständnis. Ich würde sagen, auch im 16. Jahrhundert standen die Sachen im Widerspruch zum Glauben an Gott. Also das kann man nicht so historisieren. Das ist mir zu wenig.
Und wenn parallel zu der Kritik der EKD an Luther dieser als Werbeträger massenhaft verwendet wird, Luther-Socken, Luther-Bonbons und Luther-Playmobil-Figuren verschenkt werden, ohne auf seine dunkle Seite einzugehen, dann sei eine Grenze überschritten, betonte Thomas Kaufmann.
Dass das irgendwie mit Unterstützung der evangelischen Kirche in Deutschland, das finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen.
Und auch im Publikum waren es am Ende nicht die Schriften Luthers, die für das größte Entsetzen sorgten, sondern dass bis heute so wenig darüber bekannt ist.
Ich hatte das Gefühl, dass es also viele Jahre totgeschwiegen wurde und jetzt erstmal publik gemacht wird.
Dass die evangelische Kirche nach dem Kriege geschlafen hat, sage ich mal, um den Martin Luther in seinen vielen Facetten aufzubereiten und dass man also auch das Negative zeigt. Und das ärgert mich.
Und wie sehr unsere Kirche das totschweigt, das erschreckt mich zutiefst.
Eine Diskussion über Luther und die Juden in Hamburg. Jan Ehlert berichtete. Die ganze Diskussion können Sie nachhören und zwar am Sonntag, dem 22. November ab 20 Uhr im Sonntagsstudio auf NDR Kultur. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
Im aktuellen Wochenabschnitt lesen wir aus Jakobs Biografie, wie er seinen Vater getäuscht hat und dabei von seiner Mutter unterstützt wurde. Ein Vorgehen, das von der Tora selbst abgelehnt wird. Auch seine Mutter zahlt den Preis für ihre Handlungen. Sie muss zusehen, wie Jakob aus dem Haus der Eltern ins Exil flieht, um nicht von seinem Bruder Esau ermordet zu werden. Esau wird seiner Mutter, die den Betrug gegen ihn initiiert hat, wohl kaum ein liebender Sohn gewesen sein. So können wir uns Rebekka in einer schon fast tragischen Isolation vorstellen. Obwohl ihre Sünde gegen Isaak offensichtlich ist, erhält Jakob trotzdem Segen und Erstgeburtsrecht und wir hören kein Wort des Bedauerns oder des Mitleids. Weder von Isaak noch von Rebekka. Wenn dies aber eine Sünde war, wieso können dann die Sünder einen Vorteil daraus ziehen? Gehen wir davon aus, dass Esau seinem Vater eigentlich recht war für den Segen und das Erstgeburtsrecht. Sein Nachfolger musste fähig sein, die Familienehre aktiv zu verteidigen, um so die Botschaft eines ethischen Monotheismus zu schützen und weiter zu verbreiten. In einer Welt, die sehr weit von Perfektion und Vollkommenheit entfernt ist, scheint es oft notwendig zu sein, ebenso unperfekte Mittel anzuwenden, um das gewünschte und vielleicht auch legitime Ziel zu erreichen. Allerdings bin ich der Meinung, dass der Zweck wirklich nicht jedes Mittel heiligt. Aber manches sehr legitime Ziel erfordert unter Umständen sehr schwierige und manchmal auch fragwürdige Mittel. Sicher hat es Isaak nicht gerade mit Stolz und Freude erfüllt, als er erfahren musste, dass sein ältester Sohn sein Erstgeburtsrecht für einen Teller voll Linsen verkaufte. Spätestens hier hätte Isaak merken müssen, dass dieser raue und undisziplinierte Jäger sich nicht für die Übernahme des Familiengeschäfts eignen würde. Isaak war dabei, einen tragischen Fehler zu begehen, als er die Mission Abrahams in die Hände des Sohnes legen wollte, der sich nicht wirklich dafür eignete. Schließlich konnte die jüdische Geschichte nicht schon an diesem Punkt zu Ende gehen. Die Vision Abrahams musste erfüllt werden. Und daraus entsprang eine riesige Verantwortung, deren Last auch Rebekka und Isaak gespürt haben müssen. Die Wahl, die wir im Leben haben, ist oft nicht die einfache Wahl zwischen Schwarz und Weiß. Viel öfter haben wir die Wahl zwischen verschiedenen Grautönen. Dann, wenn jede Entscheidung sowohl richtig als auch falsch ist. In manchen Situationen ist das Gebot der Stunde, Dinge tun zu müssen, die wir vielleicht selbst als fragwürdig empfinden. Diese müssen wir trotzdem tun, um größeren Schaden abzuwenden. Wenn wir in so eine Situation kommen, dann müssen wir die Verantwortung dafür übernehmen und eventuell sogar eine Strafe dafür akzeptieren. Aber handeln müssen wir so oder so. Rebekka tat, was sie tun musste, um Esaus Übernahme der Führerschaft über Israel zu verhindern. Und gleichzeitig musste sie die bitteren Konsequenzen ihres Handelns tragen und ertragen. Vielleicht ist dies der wahre, bittere Preis, der gezahlt werden muss für Führungs- und Entscheidungskraft in einer unperfekten Welt.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.